Guten Morgen auch meinerseits. Schön, euch zu sehen. Es ist nicht schön, euch im Stream nicht zu sehen, aber es ist schön, dass ihr dabei seid und wir grüßen euch sehr herzlich. Genau. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des... Genau. Und über die Namen habt ihr jetzt in euren Liedern schon einiges gesungen, was der Name Gottes ist. Und ihr wisst, wir haben da schon einige Sessions hinter uns, wo wir gemeinsam nachgedacht haben. Und Jesus hat uns den Namen Gottes... Ups, jetzt ist... Okay. Ich bin erschrocken gerade von meinem eigenen Hall. Jesus hat uns den Namen Gottes als Vater, Abba, lieber Vater, offenbart. Und ich mache jetzt immer mal wieder so, und da müsst ihr nicht denken, ich hätte nervöse Zuckungen. Nein, das ist das Zeichen für den Christian, eine Folie uns zu zeigen. Jesus hat uns gelehrt, wir haben einen liebenden Vater im Himmel. Und das ist eine Aussage, die war in dieser Zeit revolutionär. Schade, dass wir uns schon daran gewöhnt haben. Aber egal, wo du auch stehst, sei dir sicher, Jesus hat alles vollbracht und der Himmel ist über dir offen. Dann haben wir nachgedacht über Jesus. Und so viele Namen sind im Neuen Testament über Jesus. Er ist das Lamm Gottes, er ist der Löwe von Juda, er ist der Sohn Gottes, der Menschensohn, der Christus, der Gesalbte, der König, der Herr. Jetzt könnten wir noch weitermachen. So viele Namen, und was ist damit gemeint? Was auch damit gemeint ist, es ist wichtig, dass es in deinem Herz und in meinem Herz ankommt. Und wir haben uns schon ein wenig beschäftigt mit der Löwenmentalität. Erinnert euch, dieses Stichwort. Wir als Jünger, als Nachfolger, wir haben Anteil an seiner Löwenmentalität durch den Heiligen Geist. Und da werden wir nochmal vertieft hineingehen. Aber egal, was von vorne gelehrt oder gepredigt wird, es liegt an mir und an dir, dass ihr euer Herz aufmacht. Und kennt ihr das, dass wir so ein Schloss vor dem Herz haben, weil der Alltag manchmal so ätzend ist? Oder weil unser Kopf so voll ist? Oder weil da einfach das Herz von allem Möglichen blockiert ist? Kennt ihr das? Ehrlich gesagt, ich erlebe das sehr oft. Und deshalb... Lass uns doch diesen Moment nehmen, einfach zu Gott zu sagen, hey, hier sind wir, so wie wir gerade hier angekommen sind. Und hier ist das Schloss, aber hier ist auch das Herz und ich gebe dir den Schlüssel. Lass uns, das soll unser Gebet jetzt am Anfang sein. Wir geben ihm den Schlüssel unseres Herzens. Seid ihr dabei? Gut. Und ich wünsche mir, das war auch wirklich das Anliegen für diese Predigt, dass wir nachher herausgehen, zutiefst ermutigt und zutiefst gestärkt. Wofür? Das kann ich euch nicht sagen. Das wird euch der Heilige Geist sagen, was es für dich bedeutet, ganz konkret für dein Leben. Naja, und vielleicht lasst ihr mal irgendwann was denn davon hören, dass wir dann gegenseitig uns ermutigen. Und dieses Herz hat zutiefst zu tun mit dem, wer wir sind. Und das war die letzte Predigt. Erinnert ihr euch, wir sind hier rausgegangen, auch noch mit dem Wort aus dem Alten Testament. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Bei deinem Namen. Du bist mein. Und das ist wirklich eines der Basics. Egal, wenn ihr alles vergesst, wisst und wenn es am letzten Tag eures Lebens ist, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Punkt, nein, Doppelpunkt, Ausrufezeichen. So, Und das, lass uns noch mal schön nachdenken mit dem Namen. Mit dem Namen, das ist ja so eine Sache, die haben wir heute in unserer modernen Zeit nicht mehr voll auf dem Schirm. Früher waren die Namen das Allerwichtigste. Was ist der Name deiner Familie, aus der du kommst? Das hat schon was zu sagen, welche Chancen du im Leben hast. Früher, also ich erinnere mich in meiner Schulklasse, in der Grundschule, da war es noch so, dass da zwei Jungs waren. Die hatten genau den Vornamen ihres Vaters. Stellt euch mal das vor. Der Junge heißt wie der Alte. Dann habe ich immer gedacht, ja, wie langweilig, fällt denen nichts Besseres ein, bis ich kapiert habe, für die macht es Sinn. Der Name ist schon Programm. Kennt ihr das Nomen est Omen? Also ein Omen, das heißt, der Name ist schon ein Omen über dessen Leben. Da war schon ganz klar, wie der zu leben hat, was der zu werden hat und was von ihm erwartet wird. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Und ganz früher in der Antike war es noch schlimmer, noch schlimmer. Ja, der Name war entweder wie ein Segen oder wie ein Fluch. Und es gab sogar die Tradition, jemand von seinem Namen abzuschneiden. Wisst ihr, was es geheißen hat? Man hat ihn umgebracht. Es ist für uns schon wirklich ganz weit weg. Aber manchmal denkt man doch, ich möchte auch gern was abschneiden. Das soll mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, das wäre eine extra Predigt wert, weil das hat Jesus für uns vollbracht. Und einige, ich weiß nicht, wisst ihr, was euer Name bedeutet? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht bei einigen von euch, die haben richtig Glück gehabt. Zum Beispiel Frank heißt der Tapfere. Bernd, der Bärenstarke. Martin, der Standhafte. Beate, die hat da mega Glück gehabt. Beate, die Glückliche, die Glückselige. Kennt einer von euch noch irgendeine Bedeutung? Will jemand was sagen? Traut euch, ganz laut. Auferstehung, das ist voll genial. Das ist richtig genial. Ich muss sagen, ich bin eigentlich mit meinem Namen Petra auch ganz zufrieden. Und als Kind habe ich gar nicht gewusst, was das heißt. Irgendwann hat mir es jemand verraten, dass das mit dem Petrus auch in der Bibel da zu tun hat. Und dann habe ich gesehen, das war schon auch ein bisschen ein wilder Kerl, bis er dann Jesus begegnet ist. Und ich hatte eine denkwürdige Begegnung in meinem Theologiestudium. Das war so ein Eröffnungsseminar mit einem ganz tollen und ganz anspruchsvollen Professor. Und dann sind wir da in einer Runde gesessen und jeder musste seinen Vornamen sagen. Und dann war die Reihe an mir, dann habe ich gesagt, naja, ich heiße Petra Hemminger. Und dann guckt er mich so an, da habe ich gedacht, habe ich was Falsches gesagt. Und dann sagt er, interessant, Petra, Petrus, Petra. Dann werden wir ja sehen, ja Petra, der Fels, dann werden wir ja sehen, ob sie ihrem Namen Ehre machen. Und ganz ehrlich, ich habe so einen Schreck gekriegt. Ich habe mich geschwind auch so überfordert gefühlt, weil ich wusste gar nicht, wie das geht, dass ich meinem Namen Ehre machen soll. Ja, soweit das Persönliche. Und dann erinnere ich mich an ein Mädchen namens Nada. Sie war unerwünscht. Das vierte Kind und vor ihr waren drei Söhne. Und dann kommt Nada. Wisst ihr, was Nada heißt? Nichts. Nada, nichts. Soweit mal. Wie lebt es sich? Wie startet man mit einem Nichts zu sein? Ich wünschte mir, sie wäre jemand begegnet, die ihr gesagt hätte, Gott spricht zu dir, du Nichts, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und wir haben ja letztes Mal gehört, wenn jemand zu Jesus findet, dass er auch einen neuen Namen bekommen könnte. Und für die Nada würde ich mir zum Beispiel dann wünschen, wie Auferstehung. Das wäre toll. Ja, und wir alle wissen, wir sind mehr als unser Name. Das ist für uns nicht mehr so elementar. Ich weiß nicht, ob der Frank sich immer so tapfer fühlt oder der Bernd immer so bärenstark oder Beate so überglücklich. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja, was macht uns denn dann aus? Was macht dich aus? Stell dir mal vor, du wärst ein eineiiger Zwilling. Im Bauch derselben Mutter zur selben Zeit mit denselben Genen ausgestattet. Ist ja egal, wenn du ein Zweieiiger wärst, macht keinen Unterschied. Oder das sind deine Geschwister. Die gleichen Gene, die gleiche Familie, das gleiche primäre Umfeld. Wer bist du jetzt? Bist du deine Gene? Bist du deine Sozialisation und Erziehung? Wer bist du? Ist doch eine spannende Frage. Ja. Gibt es eine Antwort darauf? Wenn du eine gute Gene hast, hochbegabt, intaktes Familienumfeld, keine großen Nöte, herzlichen Glückwunsch. Aber so viele gibt es, die sind nicht so. Du vielleicht kommst du in eine Lebensphase, da sagst du, da fühlst du dich gerade wie so ein Opfer. Oder du kennst Menschen, die ein solches sind. Was ist dann? Und bevor wir das vertiefen und wir nachdenken, wer wir jetzt sind und was über dir ausgesprochen ist, was dich persönlich ausmacht, möchte ich mit ein kleines Experiment machen. Natürlich hochwissenschaftlich. Und zwar folgendes. Schaut mal, ihr dürft am Ende dieser Predigt entscheiden, ob ihr ein Ei seid oder ob ihr eine Kartoffel seid. Also ihr habt noch Zeit, es zu entscheiden. Und zwar geht das Experiment wie folgt. Das Ei und die Kartoffel kommen genau in das gleiche Umfeld. Sie werden jetzt genau denselben Bedingungen ausgesetzt sein. Nämlich in diesem Topf liegend, mit genau einem Liter Wasser. Und bevor das losgeht, möchte ich nochmal, dass ihr das beschreibt. Gerhard, sag mal was zu der Kartoffel, wie die sich anfühlt. Halt, ich muss im Bild bleiben. Die Kartoffel, ich befühle sie mal für dich. Kalt. Ja, unrund. Und ziemlich hart. Ja, ziemlich hart. Und jetzt das Ei. Das Ei. Zerbrechlich, sagt Beate. Glatt. Genau. Also, das zerbrechliche, weiche ist innen, kommt in das heiße Wasser. Die harte Kartoffel ebenfalls. Und dann, ich habe das schon für euch vorbereitet, habe ich das mal richtig unter den gleichen Bedingungen kochen lassen. Stellt euch jetzt einfach vor, während wir hier miteinander noch unterwegs sind, kocht es. Also so ein bisschen, also so richtige Hitze. Stellt euch vor, du hast entschieden, du bist das Ei oder der andere hat sich entschieden, du bist die Kartoffel. Und jetzt wird es richtig heiß. Also so richtig Hitze im Leben. Und dann schauen wir mal, was das mit euch macht. Aber bitte denkt dran, die Ausgangsbedingungen waren erstmal gleich. Die waren alle safe, hier schön im Topf. Alles gut. Dann kommt die Hitze und jetzt schauen wir mal, was das mit dem macht. Das ist unser Experiment. Das lassen wir jetzt mal im Hintergrund und schauen zum Schluss wieder drauf. Okay? So. Jetzt haben wir es von den Namen gehabt. Und ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen in das Alte Testament. Da sind wir ja nicht so oft unterwegs, weil es uns doch sehr fremd ist. Aber es hat viele Schätze. Behaltet immer das Herz hier im Hinterkopf, weil ich euch jetzt von jemand erzähle, in dessen Herz ist ganz viel passiert. Es ist ein Mann, der vor circa 2500 Jahren gelebt hat. Er wird genannt im Buch der Chronik. Und ich muss euch sagen, das ist eines der Bücher, die wollt ihr nie lesen. Da fängst du an zu lesen und der zeugte den und der zeugte jenen und der den und der jenen und dann geht es seitenlang und du denkst, oh no. Und dann plötzlich merkst du, ja, kann das denn sein? Gab es damals keine Mädchen? Da sind nur Jungs, nur Männer genannt. Und dann erinnerst du dich, naja, in dieser Zeit waren die Mädchen einfach nada. Die haben zum Teil nicht mal einen Namen gehabt. Da heißt es einfach die Tochter 1, 2 oder 3 von dem so und so. Ihr Lieben, kleiner Nebengedanke, Jesus hat uns Frauen unsere Würde gegeben. Amen. Also, und dann wird, also stellt euch vor, kommt diese Liste. Ich lese euch mal ein bisschen, dass ihr auf den Geschmack kommt. Ach, ich kann manchmal nicht einmal die Namen aussprechen. Die Söhne Judas, Perez, Hesron, Karni und Har und Rea und der Sohn zeugte Jahat und Jahat zeugte und bla bla bla. Und so geht es jetzt ein paar Seiten lang. Kommt gleich. Und dann passiert Folgendes. Stell dir vor, da ist einer, der schreibt das alles auf, ein sogenannter Chronist. Und plötzlich unterbricht er sein Muster. Und das hat immer was zu sagen. Plötzlich kommt etwas ganz anderes. Wie wenn er da sitzt und stirnrunzelt und sagt, hey Sabalot, da war doch was. Und jetzt fängt er an und erzählt von einem Jungen oder Mann namens Jabez, der in eine Familie hineingeboren wurde und hatte mehrere Geschwister. Natürlich nur Söhne wieder, sind nur genannt. Und jetzt kommt es. Und Jabez war angesehener, respektierter als seine Brüder. Als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, Glück gehabt, gute Gene, gutes Umfeld, irgendwie alles Paletti. Das war halt der Gewinner und die anderen waren die Loser. Weit gefehlt. Der Name Jabez heißt einer, der Kummer und Schmerz macht. Jabez, einer, der Kummer und Schmerz macht. Stellt euch vor, ein Junge muss mit diesem Namen in dieser Zeit leben. Da muss man sich überlegen, ob man den nicht abschneiden sollte. In dieser antiken Zeit. Eines ist schon klar, dieser Name ist eine ganz schlechte Ausgangsbedingung. Man würde in Indien würde sagen, ein ganz schlechtes Karma. Ja? Ein ganz schlechter Start ins Leben. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, wie der Text selber heißt. Und sage dann noch was schön zum Theologischen. Also, Moment. Das kommt in 1. Chronik 4. Und da steht Folgendes. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, einer, der Schmerz und Kummer macht. Und sie sagte, ich habe ihn mit großen Schmerzen geboren. Und hier kurz ein Einschub. also im Hebräischen kommt es sehr klar raus, dass er nicht deshalb Jabez heißt, weil er mit großen Schmerzen geboren wurde, weil das sind alle Kinder damals, da war nichts mit Anästhesie, sondern dass es die Bedeutung des Namens an sich ist. Ein Mann namens Schmerz und Kummer. Und warum ist es so besonders? Und Jabez rief zu Gott. Jabez hat anscheinend beten gelernt. Er betet, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest. Und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest und kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, worum er ihn gebeten hatte. Es ist unglaublich spannend, dass ein Chronist uns heute 2500 Jahre später von einem Gebet erzählt. Das, ja, was soll man sagen? Es ist doch spannend, dass, stell dir mal diesen Jungen vor, wie viele Gefühle hat er? Wie geht es ihm körperlich? Das wissen wir alles nicht. Wir wissen auch nicht, was war mit seiner Mutter. Ist sie fast bei der Geburt gestorben? Wurde sie vergewaltigt? Oder was war los? Auf jeden Fall muss der mit diesem Namen durch die Welt gehen und so starten. Und er muss etwas gespürt haben. Und das ist ein Zeichen, wir haben auch einen Geist in uns. Ein Geist, der fragt und sucht nach Gott. Er ruft zu Gott. Er betet. Und in unterschiedlichen Übersetzungen kommt es richtig raus, so, ach, dass du mich doch segnen würdest. Ach, dass du mich doch segnen würdest. Und dann geht es gleich weiter. Vielleicht gucken wir mal geschwind drauf. Schaut mal, ich habe es euch gerade noch mal so drauf geschrieben, dieser Schrei, segne mich. Und dann die anderen Punkte, die er aufgezählt hat. Und lasst uns mal diese Punkte miteinander durchgehen. Er schreit, segne mich. Ganz ehrlich, wir beten so oft, segne doch den und segne doch jenen und das und so weiter. Aber habt ihr schon mal so ganz krass und vehement zu Gott gerufen, segne mich? Ist das nicht egozentrisch? Ist es nicht irgendwie selbstsüchtig? Ich denke nicht, mach schon mal die nächste bitte. Ich denke nicht, in 2. Mose zum Beispiel, 34 Vers 6 steht, ich bin ein Gott voll Liebe und voll Erbarmen. Ich habe Geduld, Güte und Treue sind grenzenlos. Zu diesem Gott ruft er. Ich bin ein Gott voll Liebe. Zudem ruft er, segne mich. Und ich denke, es ist eine Aufforderung, in Beziehung zu gehen mit diesem Gott. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 7, bittet und ihr werdet bekommen. Bittet. So wie ein Kind, das zum Papa läuft. Vorher haben wir vom Vater im Himmel gesprochen. Oder im Johannes 4, Vers 2 steht ein seltsamer Satz. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich habe da lang nachgedacht und dann habe ich verstanden, bei mir ist es schon so gegangen, dass ich schenke zum Beispiel total gern jemand was. Aber wenn du dann das Gefühl hast, ja, im Schwäbischen gibt es doch so ein Wort, auf die Miste gedüngt. Kennt ihr das? auf die Miste düngt. Und wenn du das Gefühl hast, du willst so gern schenken, wie segnen, aber das Gegenüber ist total zu, der hat überhaupt kein Feeling, da ist nichts da, wo man Freude erzeugen kann, dann denkst du gerade, naja, das ist gerade auf die Miste gedüngt. Wisst ihr? Und ich habe so ein Gleichnis gelesen, Ja, das ist so eine kleine witzige Geschichte, mehr oder weniger witzig. Herr So-und-so kommt in den Himmel. Und da ist dann der liebe Petrus. Und der wird dann durchgeführt. Und dann ist das so eine Lagerhalle. Und er sagt, hey, können wir da auch reingucken? Sagt der Petrus, tust dir nicht an, lieber nicht. Und natürlich sofort, da muss man rein und gucken. Also er geht da rein und es sind ganz viele Regale mit Schleifen dran und. Ich möchte eine Kiste aufmachen. Ah, und da ist ja sogar mein Name drauf. Petrus warnt ihn, tu es nicht, es wird dir so wehtun. Natürlich muss man jetzt erst recht reingucken. Er öffnet es, Petrus wendet sich schon mal ab, weil er kennt diese Szene. Und ein riesiger Seufzer, ein Stöhnen, oh no, durchdringt die Lagerhalle. Er sieht, darin sind die ganzen Segnungen, die er hätte bekommen können, aber einfach nicht bereit war zu empfangen. Welch ein Schmerz, welch ein Schmerz. Ja, segne mich. Hey, lass uns da mutig sein, richtig so zum Vater im Himmel zu laufen und zu wissen, er will schenken und wir dürfen uns freuen und wir sind auch ehrlich gesagt bedürftig. Und jetzt geht's weiter. Erweitere mein Gebiet. Das heißt so viel, vom Hebräischen kommt es sehr schön raus, erweitere meine Grenzen. Bist du schon mal an deine Grenzen gekommen? Möchtest du deine Grenzen erweitern? Ehrlich? Gut. Dann, wie soll ich sagen? Ja, dann wappne dich gut. weil Grenzen überschreiten, das ist nicht nur spannend, sondern das kann auch herausfordernd gefährlich werden. Da wirst du interessante Erfahrungen machen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, der Jabez, für seine Verhältnisse ist der ganz schön draufgängerisch, ganz schön mutig. Und dann habe ich länger nachgedacht und habe gemerkt, er ruft zu Gott, dass er seine Grenzen erweitern soll. Er ruft zu ihm. Was machen wir manchmal? Wir haben eine ganz andere Lebensstrategie. Schauen wir mal die nächste Folie bitte an. Ja, die Mathematik für mein Leben. Was ist mein Gebiet? Was ist das, wohin ich kann, wohin ich will? Das sind meine Begabungen plus meine Erfahrung plus meine tolle Persönlichkeit plus meine äußere Erscheinung. Und dann noch die Erwartungen der anderen, die mich noch ein bisschen pushen. Wow, und das ist das mir zustehende Gebiet. Das ist mein Leben und das steht mir zu und so soll es sein. Und wenn es nicht so ist, dann gucke ich auf die anderen und dann bin ich schon mal recht neidisch und eifersüchtig und sage, wow, der, und wo bleib ich? Spür dir, was das für eine Lebensstrategie ist. Der Jabez hatte eine andere. Die Strategie von Jabez war Gottes Mathematik für sein Leben. Seine Bereitschaft, seine Hingabe. Ich spreche es mal für dich. Deine Bereitschaft, deine Hingabe. Deine natürlichen Gaben und deine Schwächen und deine Ängste. Plus Gottes Segen. Und seine übernatürliche Kraft, die da hineinkommt. Und dann wirst du erleben, was dein wachsendes Gebiet ist. Deine erweiterten Grenzen. Und das ist eine übernatürliche Lebensstrategie. Das ist ein völlig anderes Lebenskonzept. Ja, Spür dir, was ich meine. Das ist ein völlig anderer Ausgangspunkt, wie du dich anschaust und wie, was in deinem Herz passiert, wie du die anderen anschaust und deine Beziehung zum Vater im Himmel. Und daraus kommt Mut. Das ist nochmal was anderes als Draufgängertum. Daraus kommt Selbstbejahung. Ich weiß, wer ich bin und ich bin der ich bin. Und wenn ich Jabez bin, bin ich Jabez, aber ich gehe mit Gott. Und er wird mein Gebiet erweitern. Und überlegt mal, wenn jeder, der Jesus nachfolgt, an seinem Platz, wo er steht, so unterwegs wäre, was würde passieren? Wie spannend wäre unser Leben? Und was würde das bedeuten für diese Welt? Und ich habe mich erinnert, es gibt ja immer diese Vorbilder. Letztes Mal habe ich vom Dietrich Bonhoeffer erzählt und es ist mir die Corrie ten Boom eingefallen. Diese Holländerin, diese kleine Dame, die ganz normal war, so wie du und ich, und die so mutig geworden ist und deren Gebiet Gott so erweitert hat, wo so ein Segen kam, weil sie hat unfassbar viele Juden versteckt. Und was glaubt ihr, wie viel Angst da im Spiel war? Raus aus der Komfortzone. Und sie hat ein Wort geprägt: Wenn du Angst hast, hör jetzt gut hin. Wenn du Angst hast, weiterzugehen, wenn du denkst, ich doch nicht. Was hat sie gesagt? Angst ist Mut. Angst ist Mut, die vorher gebetet hat. Also Gott verwandelt eure Angst in Mut, während ihr betet oder nach dem Gebet oder im Gehen. Angst ist Mut. Danke. Nochmals. Sag's nochmal richtig. Mut ist Angst. Ja. Ja, seht ihr, Gott sei Dank hört ihr genau zu. Mut ist Angst, die vorher gebetet hat. Und es ist so wichtig. Also eine massive Aufforderung zum Beten und nicht zum Aktionismus, mach mal los, sei mutig, los geht's. Das ist zu wenig. Denkt mal kurz darüber nach, während ich nochmal auf vielfachen Wunsch ein Lied einspiele. Und hört dieses Lied noch einmal unter dem Vorzeichen Mut und Angst. Und woher kommt die Verwandlung?
Keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr's sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben, wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spott
wartet nicht, wo alle Geizen wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht.
Ja, lasst uns diese Gesegneten sein, die vom Vater im Himmel dieses Gebiet, egal wo du ein Gebiet des Lebens ist, betreten und die dort ein Licht anzünden, wo es dunkel ist, die eigenständig denken, weil sie sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die sich nicht so manipulieren lassen, die nicht im Mainstream sind, sondern die Jesus nachfolgen, weil sie ihn vor Augen haben. Und das macht einen Unterschied, das macht einen krassen Unterschied. Und Jabez hat zu einer anderen Zeit gelebt, aber er hat einen Unterschied gemacht. Diese ganze Liste wird bei ihm unterbrochen. Und Jabez ruft, segne mich, erweitere mein Gebiet. Was hat er noch gesagt? Gerne die nächste Folie. Und halte Unglück und Schmerz von mir fern. So. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man das Gebiet erweitert, in was Neues reingeht, wie sich das anfühlt? Das Hochgefühl lässt sehr schnell nach. Seid ihr mal in eine herausfordernde neue berufliche Situation gegangen? In eine Herausforderung familiär oder wie auch immer. Vielleicht seid ihr umgezogen von einem Land ins andere. Vielleicht gehört ihr zu den Geflüchteten und. Ja, das Gebiet hat sich erweitert, die Grenzen auch. Und jetzt? Man sagt doch, je höher man geht, umso dünner wird die Luft. Oder je höher du gestiegen bist, umso tiefer kann der Fall kommen. Ich glaube, ihr wisst, dass es viele Gefühle gibt und dass Jabez uns das vorgemacht hat, wenn er weiß, an wen muss ich mich wenden, in Erfolg und in Misserfolg. Und ich habe nicht alles im Griff in meinem Leben. Manches geschieht einfach. Manches widerfährt mir. Und wenn ich davonlaufen wollte, es widerfährt mir. Und dann darfst du oder ich zu Gott schreien, halte Unglück von mir fern. Beziehungsweise wenn das Unglück kommt, ich denke, da liegt es auch drin, hilf mir in diesem Unglück, gib mir die Kraft. Und ihr wisst, Jesus hat uns viel gelehrt, wie wir kämpfen können. Es gibt ja auch das Wort, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. Lasst uns lernen, damit zu kämpfen. Und ich habe mich erinnert an ein Plakat. Kolosseum in Rom, Gladiator, Löwe, Zuschauerränke, alle sind schon gespannt, was passiert. Der starke Gladiator legt los. Und jetzt kommt das große Unglück. Sein Schwert fällt ihm aus der Hand. Der Löwe ist da, fletscht die Zähne, rennt auf ihn zu. Er flieht, Panik. Und drunter steht, manchmal kann man es sich leisten, zu unterlegen, manchmal auch nicht. Manchmal kann man es sich leisten, zu unterliegen, manchmal auch nicht. Ihr Lieben, lasst uns lernen, das Schwert festzuhalten und nicht zu unterliegen. Ich glaube, es gibt genügend brüllende Löwen um uns rum. Und erinnert euch, ganz am Anfang war das Bild mit dem Löwe und dem Lamm, dass Jesus auch diese Löwenmentalität hat. Und die will er durch den Heiligen Geist in uns freisetzen. Und wir werden nicht unterliegen. Fassen wir mal zusammen, was der Jabez alles gelernt hat. Er ist schlecht gestartet in sein Leben. Ganz schlechtes Omen. Und er hat gelernt, zu Gott zu rufen. Segne mich. Er war mutig und vertrauensvoll. Erweitere meine Grenzen. Und dann aber, ich brauche dich. Steh mir bei. Ich schaff's nur mit dir. Und noch ein kleiner Tipp. Ihr seht, hier taucht auch wieder das Wort Schmerz auf. Halte auch Schmerz von mir fern. Dann habe ich gedacht, ja, Jabez, du hast Schnaufen, das ist doch dein eigener Name. Und ich habe mich gefragt, vielleicht bedeutet es auch Folgendes. Gott, manchmal musst du mich auch vor mir selber schützen. Jabez, Schmerz, halte Schmerz von mir fern. Manchmal braucht es das. Und dazu haben wir auch den Heiligen Geist, der uns da liebevoll erinnert und ruft. Und ich wünsche mir, dass wir das lernen, dass wir buchstabieren an dem Gebet des Jabez, dass es unsere Lebens- oder Überlebensstrategie wird. Bis zum Ende, egal in welcher Phase du bist. Glaub nur nicht, wenn du jetzt in Rente gehst, dass das so, dass du da so wie in eine Garage reinfährst und dann dort mal parkst. So geht's nicht. Ja. Und vielleicht bist du unzufrieden mit deinem Leben, mit deinen Begabungen, mit deiner Herkunftsfamilie. Vielleicht vergleichst du dich und denkst, denk an den Jabez, denk an den. Und vielleicht bist du jetzt aber auch gerade total zufrieden mit dir und sagst, wow, bin gerade voll im Saft. Vielleicht kennst du andere, denen es nicht so geht. Erzähl ihnen von Jabez und hab ein großes Herz. Und das Leben hat viele Phasen. Sehr viele unterschiedliche Phasen. Und wir sind alle nicht gleich. Nicht gleich begabt und. Aber wir sind alle gleichwertig in Gottes Augen. Und das macht einen qualitativen Unterschied. Und jetzt kommen wir zu unserem Experiment nochmal. Wir sind gestartet mit einem Ei, das innen ganz weich ist. Und mit einer Kartoffel, die hart ist. Und dann habe ich beide der Hitze des Lebens, sage ich jetzt einfach mal, habe ich die der Hitze des Lebens ausgesetzt. Was ist passiert mit dem Ei? Es ist, ich drücke mal richtig fest dagegen. Merkt ihr? Das Ei ist. Wer hat sich für ein Ei vorher entschieden? Wer wollte lieber das Ei sein? Okay. Das Ei wurde in der Hitze des Lebens hart. Vielleicht, das ist jetzt hart gekocht, gell? Und die Kartoffel, die vorher ganz hart war, wartet mal. Butter weich, ein bisschen angebrannt, aber weich. Ja, wisst ihr, heute Morgen, da ging es schon hoch her. Aber wichtig ist, was macht das Leben mit dir? Wie reagierst du drauf? Bist du ein Ei oder eine Kartoffel? Ich habe mich auch erinnert euch an die Kreuzigungsszene. Jesus in der Mitte, auf der einen, man sagt die zwei Schächer, der eine rebelliert bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende. Der andere ruft Jesus an, Herr, erbarme dich meiner. Gleiche Ausgangssituation, gleiches Leid, gleiches Martyrium, am Ende sein. Und der eine reagiert so und der andere reagiert so. Ihr Lieben, lasst uns Kartoffeln sein und lasst uns reagieren wie der eine, der am Kreuz hing. Herr, erbarme dich, erbarme dich. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es macht es einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Beide sind gestorben und trotzdem macht es einen Unterschied. Und gerne möchte ich euch noch zwei Gesichter zeigen. Diese Frage gebe ich euch mit. Schaut euch mal dieses Gesicht an. Wie wirkt das auf euch? Lauter? Zufrieden? Freundlich? Auf mich wirkt es irgendwie weich. Weich. Schauen wir das nächste noch an. Wie wirkt das? Laut? Fröhlich irgendwie, gell? Also für mich kommt da irgendwie aus diesen Augen und aus diesen Zügen kommt so was Lebendiges raus. Auch so, ich weiß nicht, so eine Sanftheit und einfach was, wo mir total gut tut. So ein Gesicht, egal wo das auftaucht, wo es dunkel wird, macht es Licht. Beide Bilder sind von Holocaust-Überlebenden. Beide. Beide. Und ihr Lieben, manchmal merke ich, dass mein Herz hart werden will. Oder ich kämpfe auch mal gegen Verbitterung. Oder bin sehr verletzt oder sehr wütend. Und dann will ich mich erinnern an diese Gesichter. Dann möchte ich gern dran denken, dass die Hitze des Lebens aus mir kein hart gekochtes Ei macht, sondern eine Kartoffel. Wisst ihr, was ich meine? Und in diesem Sinne möchte ich euch wirklich alles, was Jabez erfahren hat, zusprechen. Ihr seid Gesegnete. Gott möchte euer Gebiet erweitern und er wird mit euch sein. In allem, was auch schwierig ist. Und ihr werdet kämpfen lernen und ihr werdet authentisch sein. Ich habe das schon mal zitiert, so ein jüdisches Sprichwort, das sagte einer zum anderen, in die Welt, wo du jetzt gehen wirst, wird man dich nicht fragen, warum warst du nicht Mose oder einer der Helden. Man wird dich fragen, warum warst du nicht du selbst. Und jetzt beschließen wir mit dem nochmal, wie wir angefangen haben. Sei du selber. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Bei deinem und nicht bei dem anderen. Und du bist sein. Amen.